So, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister und auch liebe Gäste. Schön auch für die, da schön, dass ihr SMDler auch da seid heute zu Besuch. Herzlich willkommen euch hier bei uns. Ja, ich darf euch alle mit hineinnehmen in unsere Predigtserie im Titusbrief. Und in einer meiner letzten Predigten, da ging es ja um die Frage, wann ist ein Mann? Oder genauer gesagt, was macht einen geistlich gesunden christlichen Mann aus? Ihr dürft die Predigt vom Februar gerne nachhören, aber wie ihr schon richtig geahnt habt, wenden wir uns heute der Rolle der christlichen Frau anhand des zweiten Kapitels des Titusbriefs zu. Ja, während die Rolle des Mannes in unserer Gesellschaft irgendwie scheinbar wenige zu interessieren scheint, ist etwas über die Rolle der Frau zu sagen, manchmal dagegen wie auf dem Eis eines zugefrorenen Sees zu laufen. Man kann jederzeit einbrechen. Was man auch sagt, dem Traditionalisten geht es womöglich nicht weit genug, während es Feministen auf die Palme bringt oder umgekehrt. Ich hoffe deshalb zwei Dinge, vor allem erstens, dass es mir hoffentlich gelungen ist, treu zu erklären, was Gottes Wort, die Bibel, zu dem Thema sagt. Und zweitens, das in einer Weise zu tun, die jetzt durch ungeschickte Wortwahl oder Klischees keinen unnötigen Unmut hervorruft, sei es doch so, dass wenn dann Gottes Wort selbst zum Anstoß oder zur Ermutigung oder zum Nachdenken anregt. Aber ich hoffe, wir finden auch viel positive Ermutigung und Herausforderung. Und zwar nicht nur für die Frauen oder die Mädels als zukünftige Frauen, sondern ich hoffe auch die Männer profitieren heute davon, denn neben vielleicht leiblichen Schwestern habt ihr in der Gemeinde auf jeden Fall geistliche Schwestern und vielleicht habt ihr auch Ehefrauen oder Töchter jetzt oder eines Tages. Also ich hoffe, alle sind irgendwie angesprochen. Bevor wir beginnen, noch vielleicht ein kurzer Rückblick, ein paar allgemeine Worte zum Kontext unserer Verse zu diesem ja, fast 2000 Jahre alten Titusbrief. Mitten in einer Kultur, die nach dem Gott der Bibel nicht gefragt hat, auf der Mittelmeerinsel Kreta, waren Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und es waren kleine christliche Gemeinden entstanden. Und mit dem Titusbrief wollte Paulus Titus Hilfestellungen geben und Aufträge, diesen Gemeinden zu helfen. Und zwar vor allem mit gesunder Lehre. Und gesunde Lehre war in Gottes Offenbarung in den Schriften des Alten Testaments und in der Lehre der Apostel gegründet und sie war ausgerichtet auf das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus als Kernbotschaft. Und diese gesunde Lehre sollte heilsam für die Gemeinden sein, sie sollte sie vor Abwägen und vor Zerstörung schützen und sie sollte vor allem eins machen, nämlich die Wirksamkeit und die Kraft dieser guten Nachricht von Jesus sichtbar machen. Ja, das Leben der Christen auf Kreta sollte so verändert sein, dass sogar Skeptiker es als einen unwiderlegbaren Beweis für die Kraft und die Schönheit dieser Botschaft ansehen würden. Wahre Anziehungskraft oder wie sich gesunde biblische Lehre bei christlichen Frauen zeigt, ist also unser Titel für heute Morgen. Wahre Anziehungskraft, wie sich gesunde biblische Lehre bei christlichen Frauen zeigt. Und ich lese uns nun unseren Predigttext, die Verse 3 bis 5 aus Titus 2 und ich lade euch ein, in eurer Bibel dabei mitzuverfolgen. Wer noch eine Bibel braucht, da liegt noch eine, falls ihr eine ausleihen wollt, hier drüben. Genau, lesen wir gemeinsam Titus 2 ab Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Soweit der Text aus dem Wort Gottes, der bei uns heute auf der Speisekarte steht. Und ich möchte ihn mit euch unter vier Überschriften ansehen, die auch auf einer Folie vielleicht zu sehen sind. Erstens, Männer und Frauen gleichwertig, aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Zweitens, geistlich gesunde ältere Frauen. Drittens, geistlich gesunde jüngere Frauen. Und als vierten Punkt, Ziel und Weg, das Evangelium. Genau, super, danke euch. Ja, kommen wir zum ersten Abschnitt. Männer und Frauen gleichwertig, aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Bevor wir genauer reinschauen, was Paulus jetzt als Anweisungen für die Frauen gibt, so wird in dem ganzen Abschnitt automatisch klar, dass ihm Männer und Frauen gleichermaßen am Herzen liegen. Ja? Aber ihr merkt, was ich vorgelesen habe, die Anweisungen unterscheiden sich etwas. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, mal zu fragen, wie ordnen wir Männer und Frauen als Christen ein? Ihr dürft gerne euren Finger in Titus 2 lassen, aber mal ganz vorne in die Bibel nach vorne blättern, nämlich in 1. Mose 1. Und dort lesen wir in Vers 26 und 27 über den Menschen, wie er gemacht wurde. Und ich lese nur Vers 27 vor. 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Gott schuf genau zwei Geschlechter, Mann und Frau, und alle beide in seinem Bild. Und die Beziehung von diesen ersten Menschen, Adam und Eva, wurde so eine Vorlage für jede Ehe auf diesem Planeten als eine lebenslange heterosexuelle Beziehung. Die Schöpfungsordnung zeigt uns aber auch noch weitere Dinge, die für ein Verständnis von unserem Text wichtig sind. In einem Kapitel weiter, nämlich 1. Mose 2, da sehen wir außerdem in Vers 15 Folgendes. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also der Mensch bekam eine Aufgabe, eine Arbeit in der Gestaltung und der Bewahrung von Gottes Schöpfung. Und dann in Vers 18, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und dann Vers 22, 1. Mose 2, und der Herr Gott baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Mann und Frau waren also praktisch wie von einem Fleisch und sie waren perfekt füreinander gemacht. Gleichwertig, aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Während der Mann in diesem Zweierteam verantwortlich primär gegenüber Gott sein sollte, brauchte er unbedingt die Frau für Gemeinschaft und als Hilfe. Jetzt hört sich Hilfe oder Gehilfin vielleicht jetzt nicht so glorreich an, aber man könnte sagen, auch als absolut essentielle Unterstützerin, als Teampartnerin. Und wie wunderbar man sich in einer solchen Beziehung ergänzen kann, das habt ihr in Sprüche 31 gehört. Ja, diese unglaubliche Frau, die ihre ganze Existenz positiv zum Wohl ihres Mannes, ihrer Familie, ja sogar ihrer Umgebung eingesetzt hat. Und in Ehe und Familie, aber auch in der Gemeinde sollen deshalb sich Männer und Frauen auch in dieser biblischen Komplementarität ergänzen. Aber wenn ihr noch ein Kapitel weiterblättet in 1. Mose 3, dann lest ihr dort, dass Mann und Frau Gottes Plan und Geboten nicht gehorcht haben und dass sie von ihm unabhängig sein wollten. Und durch diese Religion wurde die Natur des Menschen als Bildnisträger entstellt und dieses gute Miteinander von Mann und Frau auch gestört. Und wir sehen dort, während er jetzt die Neigung zum Unterdrücker entwickelte, begann sie mit ihm um die Leiterschaft in dieser Beziehung zu kämpfen. Streit in Ehen oder Familien ist nur eins der vielen, vielen Symptome der Rebellion des Menschen gegenüber Gott, der Rebellion von Mann und Frau, die die Bibel auch Sünde nennt. Ja, alle Männer und Frauen lehnen von Natur aus täglich unterschiedliche Aspekte von Gottes Plan für uns ab. Vor allem ihn zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und so sind wir Menschen nach dem Fall von Natur aus Rebellen, Feinde Gottes und auch unter seinem Gericht. Aber es gibt eine gute erste Anwendung zu Punkt 1 für alle Männer und Frauen. Die Bibel zeigt nämlich den Weg auf, wie die Folgen des Falls und die verschiedenen Facetten unserer Entstellung an ihrem Ursprung in unserem Herzen begegnet werden und gelöst werden können. Und das, indem Gnade bei Gott zu finden ist. Diese gute Nachricht des Evangeliums ist nämlich, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus selbst zum Retter hat werden lassen. Er hat an einem Kreuz die Folge unserer Schuld, Gottes Strafe und Gericht erlitten, sodass wir gegenüber Gott frei werden können. Durch seine Auferstehung von den Toten kann Jesus nun auch heute noch Menschen, die ihm vertrauen, ein neues Herz geben und damit ein neues und verändertes und auch ein ewiges Leben schenken. Und ein Bild für diese neue Menschheit zeichnet uns die Bibel auch. Und zwar auch in unserem Text in Titus 2, wohin ihr jetzt gerne auch zurückblättern dürft. Und natürlich sehen wir dieses Bild natürlich nicht in perfekter Form auch in der Gemeinde Jesus. Falls jemand hier ist heute Morgen und dieses wunderbare Werk noch nicht empfangen hat oder noch nie davon gehört hat, den lade ich sehr herzlich ein, jetzt weiter zuzuhören und über diesen guten Plan Gottes rauszufinden, ihn zu betrachten und später auch gerne im Gespräch mit Menschen zu sein, wie uns hier die Jesus bereits neu gemacht hat. Das Wirken von Jesus durch den Heiligen Geist und durch gesunde Lehre, also Lehre aus der Bibel über das Evangelium, die sollte bei Menschen nämlich eine sichtbare Veränderung bewirken. Und ab Vers 3 in unserem Abschnitt spricht Paulus hier besonders die Frauen an, die zwar von ihrer Kultur geprägt waren, aber nun wiedergeboren. Bevor wir zum zweiten Punkt der Predigt und den Versen 3 und 4 kommen, noch eine kleine Anmerkung. Ich entschuldige mich bei euch Schwestern, wenn mir als Mann manche Dinge ganz natürlich vorkommen, die euch vielleicht gar nicht so natürlich vorkommen, wenn manches vielleicht auch plump ist. Besser formuliert es, und das ist als eine Empfehlung, Carolyn Mahaney in diesem Buch Anziehungskraft, mehr als man sieht, das ist sehr empfehlenswert. Und ja, ich sag mal, von Frau zu Frau erklärt sie diesen Text, Titus 2, in noch viel mehr Details, mit viel mehr Beispielen. Und ja, ich kann euch das nur empfehlen, es geht über das hinaus, was ich heute Morgen hier mit an euch weitergeben kann. Also schaut, besorgt euch das Buch, ihr dürft es auch gerne später anschauen. Kommen wir zu den geistlich gesunden älteren Frauen. Und damit meinte Paulus vermutlich Frauen so etwa ab etwa 40. Paulus wollte, dass die gesunde Lehre in ihnen vier Merkmale hervorbringt. Und ihr dürft es euch gerne anschauen in Vers 3. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Lass uns die vier Merkmale kurz anschauen. Zuerst ist hier in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen oder wie es Heiligen geziemt. Manche fassen das als ein Leben in Ehrfurcht vor Gott zusammen. Diese Frauen sollten anders sein als die Menschen um sie herum. Ihr Leben sollte zu ihm, dem heiligen Gott, passen. Und auch darin, was aus ihnen herauskam und was in sie hineinging. Was herauskam, betraf nämlich ihre Sprache. Die sollte nicht verleumderisch sein, lesen wir hier. Das heißt, die Gemeindefrauen auf Kreta sollten nicht schlecht über andere reden, andere verurteilen, Gerüchte verbreiten oder vielleicht auch anvertraute Geheimnisse, vielleicht auch in Form gut gemeinter Gebetsanliegen. Und gegenkulturell war auch, was in sie hineinging. Sie sollten nicht Sklavinnen von viel Wein sein. Also was sie in sich aufnehmen sollten und wem sie dienten, war nicht der Alkohol oder eine andere Abhängigkeit, sondern vielmehr, wie Paulus im Epheserbrief auch sagt, sie sollten sich mit dem verändernden und befreienden Einfluss des Heiligen Geistes füllen. Man könnte sagen, statt sich zu beschweren oder Wein zu begehren, sollten sie Gutes lehren. Das ist nämlich der vierte Punkt in Vers 3. Sie sollten Lehrerinnen des Guten sein. Lehren als Vorbild, wie ein verändertes Leben mit Jesus aussehen kann. Und ein Lehren durch ein Kennen und Anwenden der gesunden biblischen Lehre von Jesus. Und das Ziel dieses Lehrdeputats oder dieser Dozentur, könnte man sagen, Das finden wir auch am Ende von oder in Vers 4 am Anfang, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Titus als junger Mann sollte also die jüngeren Frauen besonders den älteren Frauen anvertrauen. Als Multiplikatoren, Vervielfältigerinnen von gesunder Lehre sollten sie die jungen Frauen unterweisen, zurechtweisen, ermahnen. Und zu was schauen wir gleich noch an. Also wir sehen, die gute Lehre vom Evangelium sollte in älteren Frauen eine reine, auf Gott ausgerichtete Haltung hervorbringen, wie einer Priesterin, die dient, und zwar in einem Leben mit Selbstbeherrschung und die dann das, was sie empfangen hat, auch an jüngere Frauen weitergibt. Ja, ich habe mich gefragt, was könnte eine Anwendung für uns heute sein von diesen Versen? Sicherlich hält der Text ältere Frauen an, sich auch weiterhin mit guter und gesunder Lehre zu füttern, weil sie die Veränderung in ihrem Leben in der Beziehung zu Jesus speisen soll. Und sie hat sie auch gespeist, und ich bin dankbar für viele positive Beispiele auch bei den älteren Frauen hier in unserer Gemeinde. Aber ich möchte euch ältere Frauen einladen, euch weiter mit gesunder Lehre zu beschäftigen und euch auch im Spiegel von Gottes Wort zu prüfen und vielleicht euren Ehemann oder auch eine gute Freundin als Schwester zu fragen, wo bei euch eventuell Problemzonen liegen. Sei es die innere Haltung oder die Zunge oder Einflüsse, die euch versklaven. Oder vielleicht auch die Untätigkeit gegenüber den jüngeren Frauen. Vielleicht sind euch die Probleme schon bewusst, auch schon länger. Und in so einer Rolle würdet ihr euch vielleicht wie Heuchler vorkommen. Den jüngeren Frauen Vorbild sein, Lehrerinnen des Guten, das bin doch nicht ich. Das kann ich doch nicht. Und ich möchte euch da einladen, tut, wo es Not tut, da Buße und lasst dann aber auch die Sünde und das schlechte Gewissen darüber los. Bittet Jesus dann im Gebet für Veränderung und ihm zu dienen, auch in der Unterweisung jüngerer Frauen. Nicht als vermeintlich perfektes Vorbild, sondern auch darin, wie Jesus an dir gewirkt hat und wirkt. Und wie er nicht aufgibt und ihm auch keine Baustelle zu groß ist. Und ich möchte euch einladen, liebe ältere Schwestern, es geht nicht darum, euch selbst als Vorbild zu lehren. So wie Jesu Werk und Verheißung der Kern aller gesunden Lehre ist, könnt ihr gerade auf ihn zeigen. In eurer eigenen Unvollkommenheit seine Gnade in eurem Leben als das Kostbare weitergeben. Und das auch vielleicht so an eine unsichere und manchmal ebenso überforderte jüngere Frau. Und euer Dienst, den Paulus hier als selbstverständliche Aufgabe der älteren Frau zu beschreiben scheint, ist unglaublich wertvoll. Lou hat mir immer wieder erzählt, wie sie über Jahre hinweg von kostbaren, wertvollen älteren Schwestern profitiert hat und so unsere ganze Familie. Nicht indem sie vielleicht gleich im ersten Gespräch versucht haben, ihr alles zu verklickern, zum Beispiel, dass unsere Kinder ungehorsam oder zu zappelig sind oder dass sie so und so viel arbeiten soll. Ja, das wird man jetzt überhaupt nicht denken, dass das je der Fall gewesen sein könnte. Nein, es gab wachsendes Vertrauen, Liebe und gegenseitigen Respekt, der langsam gewachsen ist. Und so gab es eine Atmosphäre, in der man Rat und Ermahnung annehmen und vielleicht sogar auch erfragen konnte, auch bei den Dingen, die man nicht unbedingt hören will. Nämlich zum Beispiel in der Kindererziehung oder wo bei anderen Dingen Nachbesserungsbedarf besteht. Und interessant, viel von der Unterweisung oder der Ermutigung und der Ermahnung fand nicht unbedingt sonntags statt oder in einer Gemeindeveranstaltung. Diese älteren Frauen waren ja irgendwie einfach bereit, Teil von Luises Leben zu werden. Beim gemeinsamen Backen, Putzen oder Kinderbespaßen im Zuhause gaben sie, wo und wie es sich ergab, einfach Bibel- und Glaubenswahrheiten weiter. Dort lehrten sie Gutes. Und gleichzeitig haben sie auch Lou nach Hause zu sich mal eingeladen, wo sie dann beobachten konnte, wie sie selbst, ja, nach bestem Wissen und Gewissen Liebe und Unterordnung gegenüber ihrem Ehemann, den Umgang mit vielleicht älteren Kindern und ein gastfreundliches Zuhause oder eine stille Zeit im hektischen Alltag lebten und versuchten zu priorisieren. Natürlich nicht immer perfekt. Und es galt nicht nur für verheiratete Frauen mit Kindern, sondern auch kinderlose oder nicht verheiratete ältere Frauen waren für Lou so wunderbare Lehrerinnen des Guten. Und ich möchte euch ältere Frauen der Christusgemeinde deshalb ermutigen, auch auf Einladungen von jüngeren Frauen Ja zu sagen oder euch je nach den Lebensumständen und Kapazitäten da zur Verfügung zu stellen. Prüft doch bitte, ob ihr dazu vielleicht mit anderen Dingen zu beschäftigt seid, um diese biblische Kernaufgabe, die Paulus hier sieht, zu beachten. Und habt das Vertrauen, dass der Herr euch für diese Aufgabe, die er selbst hier gibt, auch in Schwachheit zum Segen für jüngere Frauen gebrauchen kann. Lasst uns weitergehen zu den gesunden, biblisch geistlich gesunden jüngeren Frauen. Ich lese uns nochmal die Verse 4 und 5 vor. Damit die älteren Frauen die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Paulus nennt hier auch wieder einige Merkmale, die wir kurz anschauen wollen. In Vers 4 sehen wir, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Irgendwie klingt es ja auf den ersten Blick total selbstverständlich, welche Ehefrau liebt nicht ihren Mann und ihre Kinder. Aber gerade in der Zeit von Paulus waren beides schon eigentlich ein gegenkultureller Auftrag, wenn man beachtet, dass die meisten Ehen offenbar arrangiert waren. Eine so verheiratete Frau fügte sich zwar vielleicht in ihr Schicksal, aber die Versuchung war groß, das mit Gleichgültigkeit oder sogar viel Unmut zu tun über diese aufgestülpte Ehe. Und der Evangeliumskontrast war jetzt eine Ehefrau, die sich trotzdem mit dieser Rolle identifizierte. Carrie Mahaney führt es noch viel besser aus, aber die Beobachtung hier ist, dass das Wort für Lieben hier Philo ist, nämlich die Liebe, wie die Liebe zwischen Freunden. Freundschaftliche Liebe, also eine fröhliche Liebe, die Freude am Gegenüber hat, die den anderen sieht und die nicht einfach nur erträgt. Also die ersten Empfänger konnten das entsprechend einordnen. Und interessant ist, wie Paulus hier den Ehemann als die erste Person nennt, der diese Liebe gelten soll. Die Rolle als liebevolle Gehilfin des Mannes scheint hier durch und sollte weiterhin wie in der Schöpfung sogar noch vor der Rolle der Mutter stehen. Denn erst an zweiter Stelle nennt Paulus die Kinder. Damals war das vermutlich relativ normal, aber wo sich bei uns manches viel um die Kleinen dreht, ist es für uns heute vielleicht durchaus gegenkulturell, diese Reihenfolge zu beachten. Als nächstes finden wir die Adjektive besonnen, keusch und gütig. Besonnen begegnet uns ja im Titusbrief immer wieder als eine Kerneigenschaft eines jeden Christens, egal welches Alter oder Geschlecht. Und Besonnenheit bezeichnet, zu wissen, was richtig ist und es auch immer mehr zu tun. Zum Beispiel Begierden und Impulsen in Grenzen zu halten, für Körper, Gedanken und Willen Gottes Ziele immer wieder an oberste Stelle zu setzen. Keusch lässt sich in ähnlicher Weise als rein von anderen ablenkenden Einflüssen sehen, aber natürlich auch in sexueller Weise rein und vielleicht auch in Kleidung oder in wie man sich in Beziehungen gibt ohne Anstoß. Und zuletzt ist gütig dann freundlich gesinnt, erbarmungsvoll oder mit einem vergebenden, gutsinnigen Charakter. Und dann sehen wir als Letzten, die junge Frau sollte von der älteren Frau lernen, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt zu sein. Um hier zu verstehen, was Paulus meint, müssen wir beachten, dass damals die weitaus meisten Frauen relativ früh verheiratet waren, wie schon erwähnt, und deshalb auch keiner angestellten Arbeit außerhalb des Hauses nachgingen, während es natürlich heute für christliche Frauen aus verschiedensten Gründen ganz anders ist. Viele heiraten erst in ihren Mitzwanzigern oder Dreißigern. Und das nicht unbedingt, weil sie unbedingt zuerst Karriere machen wollen. Da ist eine gewisse Unsicherheit über den späteren Familienstand und damit die eigene Versorgung. Und das erfordert, dass man einen Beruf ausüben können muss. Und natürlich gibt es auch heute berufliche Möglichkeiten für Mann und Frau gemeinsam zum Unterhalt der Familie oder bei der Kinderbetreuung zusammenzuarbeiten, die es damals so nicht gab. Paulus oder die Bibel allgemein sagen deshalb nicht, jede verheiratete Christin muss Vollzeit Hausfrau sein oder muss ihre Intelligenz, Bildung und Begabung verstecken, unterdrücken oder scheinbar ungenutzt lassen. Im Gegenteil, in Sprüche 31 sehen wir, dass auch damals diese Frau sie maximal eingesetzt hat zu Hause. Die Betonung von Paulus lag deshalb vermutlich mehr darauf, zu Hause beschäftigt zu sein, also sich mit dieser Rolle zu Hause zu identifizieren. Zu Hause eben auch den Intellekt und die Fähigkeiten, die man hatte, aktiv einzusetzen, anstatt vielleicht passiv oder apathisch faul zu sein. Und gleichzeitig war Paulus' Aufruf, beschäftigt zu Hause, auch eine gewisse Warnung dazu, überbeschäftigt anderswo zu sein. Vielleicht zu viel Zeit oder die meiste Zeit und Aufmerksamkeit außerhalb der Rolle als Ehefrau und Mutter zu investieren. Wir haben es gesehen, die Sprüche 31 Frau war nicht zu Hause eingesperrt, sondern aktiv in ihrem Umfeld. Und doch vernachlässigte sie auch ihr Zuhause nicht. An dem Punkt vielleicht eine kleine Bemerkung, die auch in die Richtung von Ritas Gebet ging. Sicherlich ist dieses Bild aus Sprüche 31 als Anschauungsobjekt aus der Weisheitsliteratur bewusst viel perfekter gezeichnet, als jede sterbliche normale Frau sein könnte. Was mir allgemein deshalb wichtig ist, es geht vor allem um die Bereitschaft, mit Gottes Hilfe der Berufung, die wir hier in den Versen sehen, nachzukommen. Also im Falle von Ehe und Mutterschaft bereit zu sein, das Zuhause nicht zu vernachlässigen und es als erste Priorität vor den Aktivitäten außerhalb zu sehen. Das war jetzt so die erste heiße Kartoffel heute Morgen, an der man sich leicht verbrennen kann, aber es geht noch weiter. Wir sehen nämlich, die jungen Frauen sollten sich auch den eigenen Männern unterordnen. Ja, diese Leiterrolle leitet Paulus an anderen Stellen, 1. Korinther zum Beispiel, auch aus 1. Mose ab. Und sie wird an vielen Bibelstellen bestätigt. Aber damit wird jetzt keine Willkürherrschaft des Mannes legitimiert. Im Gegenteil, in Epheser 5 beschreibt Paulus beispielsweise dieses wunderbare Verhältnis von Mann und Frau und die wichtigen Aufgaben des Ehemanns als Verantwortlichen, aufopferungsvollen und fürsorglichen Leitern in der Ehe, der Christus widerspiegeln soll. Dass Paulus also die Unterordnung der jungen Frauen und ihre Männer zum Teil des Trainingsprogramms macht, zeigt zwei Dinge. Einerseits, dass es sich für Paulus auch hier um keine von Natur aus perfekt ausgeprägte Fähigkeit handelt, sondern etwas, was man langsam, vielleicht auch mit der Hilfe des Heiligen, also sicherlich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, aber vielleicht auch mit der Mentorenschaft der älteren Frauen als Fähigkeit erlernen konnte. Und zweitens schien es Paulus offenbar, dieses Erlernen trotz der Wirkung des Falles und trotz der Schwierigkeiten dabei als wichtig und möglich. Was auch noch wichtig zu bemerken ist, hier und an anderen Stellen heißt es nicht, sich allen Männern unterzuordnen. Keine verheiratete oder unverheiratete Frau muss sich einem anderen Mann in der Gemeinde unterordnen, es sei denn, wie jedes Gemeindemitglied, zum Beispiel den Ältesten. Als Brüder oder Schwestern begegnen wir einander in der Gemeinde auf Augenhöhe. Und in der damaligen Zeit war auch das eine gegenkulturelle Einstellung. Und der Vorwurf, die Bibel wolle Frauen allgemein einfach nur unterdrücken, stimmt so nicht. Genauso wenig wie die Behauptung allerdings, dass eine Frau, die ihrem Ehemann vielleicht an Intelligenz, Fähigkeiten oder Begabung überlegen ist und sich ihm unterordnet, dass das eine Katastrophe oder eine Tragödie sein soll. Im Licht der Bibel ist Unterordnung immer ein Bild für die andersartige Schönheit des Evangeliums, weil sie nämlich widerspiegelt, wie der allmächtige Sohn Gottes, obwohl jedem Menschen tausendfach überlegen, sich freiwillig auch Menschen unterordnete und durch seinen Tod und seine Auferstehung diente und sich auch Gott in allem unterordnete. Bevor wir noch kurz das Ziel von Paulus am Ende von Vers 5 anschauen möchten, einige Fragen zur Anwendung dieses Abschnitts. Und unter euch SMD-Lern sind einige junge Frauen, ich hätte jetzt fast gesagt einige junge Männer, die sind vielleicht ein andermal zu Besuch. Aber der Kern dieser Verse, wie ihr gemerkt habt, ist diese Zusammenarbeit zwischen Älteren und Jüngeren. Und deswegen, auch wenn die Christusgemeinde vielleicht nicht unbedingt eure Gemeinde werden wird, wir würden uns zwar sehr freuen und ihr seid ganz herzlich willkommen, dann ist in diesen Anwendungen hoffentlich eines klar, dass für Wachstum auch ältere Geschwister wichtig sind. Und dass es diese Kombination der Generationen geben soll, die lebensverändern sein soll, neben der gesunden Lehre natürlich. Und eins ist klar, ohne eine Gemeinde in nur rein studentischen Gruppen, nur mit gleichaltrigen Mitstudenten, ist diese wunderbare Zusammenarbeit der Generationen, die hier in unseren Versen drinstecken, praktisch nicht wirklich erfahrbar. Und deshalb ermutige ich euch zu Ausdauer, Offenheit und dann aber auch Entschlossenheit, damit die Gemeindesuche auch zum Gemeindefinden wird. Und wenn ihr zu unserer Gemeinde Fragen habt, dann stellt sie uns natürlich gerne auch zu unseren Überzeugungen oder praktischen Dingen. Jetzt habe ich eine zweite Anwendung für die Männer, damit die sich jetzt nicht zurücklehnen und denken, okay, das war's jetzt für uns. Die Anwendung für die Männer ist wichtig, denn wie wir gesehen haben, bei uns liegt die Hauptverantwortung für Ehe und Familie. Und als Ehemänner und Väter können wir uns deshalb darum bemühen, unsere Frauen oder Töchter dazu ermutigen, gute Lehre zu bekommen und auch den Kontakt zu älteren Frauen zu suchen oder sich als Lehrerinnen des Guten in jüngere Frauen zu investieren. Ich weiß nicht, wann ihr Männer das letzte Mal eure Frau oder eure Schwester vielleicht im Haushalt oder mit den Kindern dafür entlastet habt, für diese Aufgaben. Habt ihr ein Auge auf das geistliche Wachstum eurer Frauen und unterstützt ihr sie und vertraut ihr ihr so, wie wir es auch von dem Sprüche 31 Mann gehört hatten. Die jüngeren unverheirateten Männer sehen hier im Abschnitt auch wunderbare Merkmale, nach denen sich Ausschau zu halten lohnt, wenn man vorhat zu heiraten. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen, hatten wir am Ende des Abschnitts gelesen. Und deswegen möchte ich euch einladen, nicht nur aufs Aussehen zu achten oder wie man sich kleidet, sondern zu fragen, ist die Angebetete auch belehrbar? Sucht sie nach gesunder biblischer Lehre? Ist sie bereit, sich von einer älteren Frau auch unterweisen zu lassen? Dann wird sie wahrscheinlich auch eine Ehefrau sein, die diese Eigenschaften hervorbringen will und durch die Kraft des Evangeliums auch hervorbringen wird. Und die Frage ist deshalb allgemein, ob wir Männer diese wichtigen Aufgaben in der Gemeinde und in der Familie fördern, die Gott den Frauen gegeben hat. Auf jeden Fall ermutigt Gottes Wort uns, denke ich, auch heute Morgen dazu. Ja, nur noch zu den jüngeren Frauen. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal so ein bisschen aufgerieben zwischen dem Einfluss des Feminismus, der die biblische Rolle der Frau vehement ablehnt und ja, die eigene Karriere, Erfüllung und Selbstverwirklichung über alles setzt. Wer da seine Priorität im Zuhause sieht, wird dann als unterdrückte Verliererin bemitleidet, obwohl vielleicht doch manchmal auch irgendwie beneidet. Und ich möchte jetzt berufstätige Frauen in keiner Weise tadeln, aber ich möchte doch die Frauen, die wegen Ehe und Familie wenig oder nicht außerhalb der Familie arbeiten, sehr ermutigen, ohne sie zum Stolz zu verleiten. Ihr habt keinen einfachen Job. Er ist anstrengend, aber er ist in Gottes Augen unglaublich wertvoll. Und ich möchte euch ermutigen, ihn weiter zu tun, auch wenn unsere Gesellschaft ihm scheinbar immer weniger Wert zumisst. Macht also weiter und versucht und bittet Gott, in diesen Merkmalen auch zu wachsen, die Paulus nennt. Auf der anderen Seite sehen wir eine sehr traditionelle, aber meiner Meinung nach nicht biblische Position, die Ehe und Hausfrau sein als einzige Option sieht und deswegen fordert, Ausbildung, Studium oder Arbeit für Frauen ja komplett abzulehnen als praktisch sinnlos oder sogar fehlgeleitet. Und diesen Weg als junge Frau zu navigieren ist nicht einfach. Und ich möchte euch hier ermutigen, auf die Dinge zu vertrauen, die Paulus hier in diesem Text nennt. Und ich freue mich, dass ich auch Beispiele in den jungen Frauen in unserer Gemeinde darüber sehe. Nämlich erstens gute Lehre zu sich zu nehmen, sich mit dem beschäftigen, was die Bibel sagt und dann einen ehrlichen und ergebnisoffenen Versuch zu unternehmen, das in der heutigen Zeit und in der persönlichen Situation auch umzusetzen. Und als zweites, wie wir es gelesen haben, sich den Erfahrungen im Leben und im Glauben einer älteren Frau auszusetzen und mit ihrer Hilfe das, was man in Gottes Wort findet, versuchen anzuwenden. Sicherlich nicht einfach. Und auch auf Kreta hätte es nicht gereicht, einmal diese Verse vorzulesen und dann sind gesunde Lehre und Jüngerschaft, ja, Paletti, alles wunderbar. Einmal vorlesen, alle Probleme gelöst. Nein, wir reden von einem Langzeitprojekt, das es sich aber lohnt anzugehen. Und ich möchte euch das Buch Anziehungskraft ans Herz legen und vielleicht auch über die folgenden Fragen nachzudenken. Wie viel Schlaf, Essen, Pinterest, YouTube oder Instagram sind vielleicht doch zu viel, um mich von diesen beiden Kerndingen ablenken zu lassen? Wie viel Studium oder Arbeit ist sinnvoll, um mir ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit oder Energie auch zu nehmen für das Beschäftigtsein zu Hause oder vielleicht auch in der Gemeinde? Überlegt, wie könnt ihr euch vielleicht aufraffen, wenn anstrengende Tage oder schlaflose Nächte einem komplett die Lust zu nehmen scheinen auf alles außer Schlafen, vielleicht Netflix oder das Handy? Wer könnte euch dabei helfen, neben vielleicht eurem Ehemann, dort nicht passiv zu werden? Und gerade wenn die eigene Mutter nicht vor Ort lebt oder gläubig ist, gibt es in deinem Leben mindestens eine ältere Frau, die dir auch unangenehme Fragen stellen darf oder mit der du auch über Probleme reden kannst. Falls nicht, dann bitte ich dich, überleg die nächsten Tage, wer könnte so eine Frau sein, zu der du eine Beziehung aufbaust? Und dann frag dich, was hält dich vielleicht davon ab, sich ihr anzuvertrauen, ihr die Erlaubnis zu geben, Feedback zu geben und sie auch in dein nicht so perfekt aufgeräumtes Zuhause mal hineinblicken zu lassen. Für die, die verheiratet sind oder vielleicht auch schon Kinder haben, stellt sich vielleicht auch noch die Frage, wie kann ich meinem Ehemann signalisieren, dass er für mich weiterhin Priorität hat? Und wie kann ich mich ihm unterordnen, auch wenn ich seine Fehler nur allzu gut kenne? Wie kann ich ihm helfen, die Verantwortung, die er hat, noch mehr zu leben? Und wie kann er mich auch besser unterstützen in meinen Aufgaben, in meiner Rolle? Dann ist wichtig, wie kommen Zärtlichkeit und Freundschaft, Spaß und Spiel in unserem hektischen Alltag als Paar nicht zu kurz? Wo lenken vielleicht andere Dinge, andere Aufgaben mich zu sehr von diesen Kernpunkten ab, die wir gerade gehört haben? Und dann, wie bringe ich das Evangelium der Gnade zur Sünde meines Mannes und meiner Kinder und auch meinen eigenen sündhaften Reaktionen auf ihr Verhalten? Für alleinstehende junge Frauen, die möchte ich ermutigen, in Freundschaften zu investieren. Und ich ermutige auch euch Familien oder Nicht-Singles Ausschau zu halten nach diesen jungen Frauen und sie als Familie anzunehmen. Ihr dürft uns gerne ansprechen, um auch gemeinsam zu überlegen, wie ihr verhindern könnt, zum Beispiel, dass Arbeitgeber ledige Frauen auch ausnutzen, indem sie ihnen alle Abend- oder Wochenendschichten zuteilen. Und wir helfen euch auch gerne und möchten euch begleiten, um herauszufinden, wie ihr diese Phase des Single-Seins am besten für Jesus einsetzen könnt, von der Paulus im 1. Korintherbrief auch spricht. Überlegt euch, wer könnte euch da vielleicht eine Hilfe oder ein Gegenüber sein für diese um über diese Fragen nachzudenken. Ich kann Luis gerne die Fragen schicken, wenn ihr sie nochmal haben wollt, um sie nochmal zu überdenken. Wir merken vielleicht, dass die Auseinandersetzung mit solchen Fragen und den Anspruch von Gottes Wort vielleicht schmerzhaft ist, gerade wenn wir feststellen, dass wir diesem Anspruch überhaupt nicht zu genügen scheinen. Und deswegen ist es wichtig, am Schluss zu beachten, was ist das Ziel von Paulus und was ist der Weg? Und den finden wir auch in Kapitel 2. Das Ziel und der Weg sind nämlich das Evangelium. Zuerst beschreibt Paulus nämlich den Zweck aller seiner Ermahnungen. Und wir finden es am Ende von Vers 5, wenn ihr nochmal reinschauen wollt. Da sagt er, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und in Vers 10 sagt er über diesen ganzen Abschnitt, damit wir die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Also die Ziele des Abschnitts waren, dass dadurch das gegenkulturelle, andersartige und veränderte Leben der Christen auf Kreta das Evangelium in seiner Glaubwürdigkeit und Kraft nicht zu Schaden bringen würden. Was bedeutet das? Nun, ich habe mir überlegt, wenn Christen zum Beispiel in der Ehe oder in der Gemeinde genauso leben wie alle anderen, dann lässt sich das Evangelium verlästern, weil es belanglos oder kraftlos oder irrelevant oder unwahr und falsch rüberkommt. Dass Jesus und sein guter Name deswegen Schaden nehmen würden, das sollte durch die Ermahnung von Paulus und seine Anweisungen verhindert werden. Und umgekehrt würde auch dieses gegenkulturelle Leben laut Vers 10 die Kraft und die Schönheit des Evangeliums zieren, also wie eine wunderbare Fassung einen schon von sich aus kostbaren und strahlenden Diamanten. Und ich bin sicher, auch wenn viele es nicht zugeben würden, dass dieses biblische Bild von Mann und Frau, das wir hier sehen, doch für die meisten eigentlich schön ist. Und es außerdem Gottes guter Plan ist, dass Ehen, die das berücksichtigen, auch glücklich und langlebig sind, ihr ganzes Leben lang, zumindest in der Regel. Ja, die Motivation und das Ziel von Paulus' Ermahnung und auch von den Fragen, die ich euch gestellt habe, sind also nicht bessere Zufriedenheitswerte bei den Männern, das Passen in irgendeine Schablone oder eine unrealistische Selbstperfektion, sondern es ging und es geht um das Evangelium. Und erinnern wir uns, was das Evangelium ist. Jesus hat an uns gehandelt und er hat uns neu gemacht. Es soll also in Anführungsstrichen nur das offenbar werden, wer Jesus ist und was er für uns und an uns getan hat. Und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Und wenn wir uns dann gegenseitig auf Sünde oder Abweichungen von Gottes Plan aufmerksam machen und sie zum Kreuz bringen, sie zu ihm bekennen und dann befreit von Schuld weitermachen, dann predigt es ihn. Und wir dürfen darauf vertrauen, das gute Werk, das er begonnen hat, wird er auch täglich weiterführen, hin zum Ziel und dann auch die Merkmale unseres Textes als Frucht bringen. Und ich frage mich, ob es anderen Menschen um uns herum nicht vielleicht auch sehr laut predigt und vielleicht einladend ist, dass wir nicht den Anschein geben, dass wir alles perfekt machen, perfekt meistern können, sondern wenn wir auf das Evangelium zielen und zeigen, in dem sichtbar wird, dass Jesus unser Retter und Veränderer ist und dass er es für Versager ist, genau wie uns. Und dass sie auch als Sünder, als Versager zu ihm kommen können. Ja, der Weg, den Paulus hier vorzeichnet, ist kein Weg, den wir in eigener Kraft erfolgreich gehen könnten oder auch müssten. In den nächsten Predigten im Titusbrief, die Philipp uns halten wird, werden wir noch sehen, Jesu Hingabe am Kreuz und Gottes Gnade sind der Startpunkt und unser Trainer. Ihr seht es dann in Vers 11 unseres Abschnittes. Seine Gegenwart im Heiligen Geist und die Hoffnung auf ihn ist das Mittel, der Weg, und seine Wiederkunft in Vers 13 das letztliche Ziel. Also ich möchte zum Schluss euren Blick auf Jesus, unseren Retter, richten. Bei ihm sehen wir all diese wunderbaren Eigenschaften, die wir sehen haben, in Perfektion. Und deswegen, ja, verdient er auch unsere Anbetung, unser Lob, weil er für uns gekommen ist und für uns gestorben und auferstanden ist. Und ich möchte euch einladen, abzuschließen, indem wir auf ihn blicken, ihn gemeinsam in Liedern und im Gebet anbeten, aber ihn auch um Hilfe bitten können. Wenn ihr euch nicht traut, es laut zu tun, dann tut es für euch persönlich oder auch dann im Nachgang zu Hause. Amen.